Hier ist der Podcast von Wunderwerke. Den Herzschlag der Welt hörbar machen.
Also sind das jetzt 50, sind das 60 Millionen Lichtjahre?
Da wollen wir nicht so entscheiden, ne?
5 Millionen Lichtjahre, also mehr oder weniger, das macht jetzt den Kuchen nicht fett. Die Erde selber, die steht nämlich nicht an einem Fleck still, die dreht sich ja um die Sonne.
Ja, also danke, Herr Falke, soweit.
Also, um das nochmal zu dran.
Es ist nett, dass Sie auf mich Rücksicht nehmen in diesem Gespräch.
Es gibt ja Leute, die eben davon reden, dass die Erde flach wäre und so weiter. Also es hilft vielleicht nochmal, Menschen daran zu erinnern.
Ist nett, dass ja, dass Sie auch auf unsere Hörerschaft Rücksicht nehmen. Ja.
Und das ist ja die große Herausforderung des Wissenschaftlers, eigentlich immer selbstkritisch zu sein. Und die Tatsache, dass ich immer wieder mal so eine Zahl verdrehe oder was vergesse, ich habe ein ganz schlechtes Gedächtnis. Ich muss immer wieder alles nachgucken.
Scott, und, Wunderwerk geskypt.
Ja. Ein Gespräch, auf das ich lange hingefiebert habe und vor dem ich wirklich aufgeregt war, weil ich mich vor dem Hintergrund meines äußerst überschaubaren naturwissenschaftlichen, astrophysischen Wissens gemäßermaßen auf ein schwarzes Loch der Orientierungslosigkeit hinzubewegt habe, nämlich mich eine Stunde lang mit dem im Frühjahr 2019 weltbekannt gewordenen Astrophysiker Professor Dr. Heino Falke auf ein Gespräch einzulassen. Und damit herzlich willkommen in einer weiteren Ausgabe von Wunderwerke Skyped, dem Talk-Format im Podcast von Wunderwerke. Mein Name ist Martin Scott. Ich unterhalte mich in jeder Episode von Wunderwerke Skyped mit Personen im oder rund um das christliche Feld immer so ungefähr 45 Minuten lang und stelle im Grunde allesamt Fragen, die aus meiner eigenen Neugier heraus resultieren. Und für mein Gespräch mit Heino Falke hatte ich einen Berg voller neugieriger Fragen. Wie groß ist das Weltall? Wie kann man im Weltall eigentlich Messungen anstellen? Was ist ein schwarzes Loch? Und wie ist es Heino Falke und einem internationalen Team im Frühjahr 2019 um Himmels Willen bloß gelungen, das erste Foto der Welt von einem schwarzen Loch zu erstellen, das 55 Millionen Lichtjahre entfernt ist? Heino Falke lehrt und forscht an der Radboud-Universität in Nijmegen in Niederlanden, stammt aus dem Bergischen Land, wohnt mit seiner Familie in der Nähe von Köln und stand mir eine ganze Stunde lang für ein Gespräch zur Verfügung, das ich so schnell nicht vergessen werde und nun sehr gerne mit Ihnen und euch teilen werde. Zwei Hinweise noch, bevor ich den Talk abfahre. Wenn es dir gefallen hat, hinterlasse uns eine Spende und hilf uns durch die Corona-Zeit. Und wir verlosen am Ende dieser Sendung 3 Exemplare von Heino Falkes Buch Licht im Dunkeln. Seit Monaten auf der Spiegel-Bestsellerliste. Mehr Infos zu Spenden an Wunderwerke und zum Gewinnspiel am Ende der Sendung. Und nun gute Unterhaltung und herzlich willkommen im digitalen Klassenzimmer mit Heino Falke bei Wunderwerke Skyped.
Hallo, Heino Falke.
Guten Tag, Martin Scott hier von der Initiative Wunderwerke und damit herzlich willkommen in meiner Sendung Wunderwerke Skyped.
Ja, wunderbar, bin ich gespannt.
Herr Falke, Sie haben 2019 ein Foto gemacht. Ich habe 2019 übrigens auch ein Foto gemacht, aber meins ist nicht bekannt. Ihres ist weltbekannt. Mit dieser etwas seichten Frage würde ich gerne mal anfangen. Was macht Ihr Foto so besonders?
Ja, ich habe auch viele andere Bilder gemacht, die auch nicht bekannt geworden sind. Also ich glaube, mein ganzes Leben lang sind alle meine Fotos irgendwie in Schubladen verschwunden. Aber dieses eine tatsächlich ist sehr besonders, weil es das erste Bild eines schwarzen Lochs ist. Also etwas, was sehr, ja, vielleicht Science-Fiction war bis dahin, was immer nur in Computersimulationen zu sehen war. Und jetzt haben wir es mit eigenen Augen, wenn auch mit Radiowellen, gesehen.
Sie sprechen letztlich mit einem Amateur. Sie müssen mich behutsam an die Hand nehmen, Herr Falke. Darum bitte ich Sie jetzt schon. Aber was ich von einem schwarzen Loch weiß, ist, dass es ja eigentlich schwarz ist und dass sozusagen das, was da drin passiert und wie es sich nach außen hin abbildet, eigentlich ja gar nicht zu sehen ist. Also wovon haben Sie denn dann letztlich ein Foto gemacht?
Genau. Und das ist auch das Besondere an dem Bild. Man sieht die Schwärze und das Dunkle des schwarzen Lochs. Drumherum ist aber ein heller Ring von Licht, von Radiolicht, das strahlt. Und das ist heißes Gas. Das ist Milliarden, hunderte von Milliarden Grad heißes Gas, das durch Magnetfelder um das Schwarze Loch herumgewirbelt und teilweise auch hinausgeschleudert wird. Teil des Gases fällt auch hinein. Und das strahlt, das ist sozusagen der letzte Aufschrei vor dem Verschwinden. Und
einer Galaxie, oder?
Nee, einfach ganz normales Gas. So, das ist Wasserstoff, das sind Protonen, Elektronen, das ist extrem heißes. Ja, das ist kein Material, wie wir es kennen. Das ist sozusagen das heißeste Gas, was man sich vorstellen kann, wo alle Elemente eigentlich in seine Einzelteile zerlegt worden sind. Und das könnten zerrissene Sterne sein, das können Staubwolken sein, aus denen eigentlich hätte Sterne entstehen sollen. Das Weltall ist nicht leer. Es besteht nicht nur aus Gas und aus Sternen und Planeten. Es ist gefüllt mit Gas, was dazwischen ist, und Staub. Und das kann dann in schwarze Löcher fallen und anfangen zu strahlen, weil es eben extrem heiß wird.
Ich mache mir keine Sorgen, ob wir diese Sendung wohl vollkriegen mit Frage-Antwort. So ein schwarzes Loch. Und das ist doch eigentlich ganz weit weg. Also wie können Sie so treffsicher... Ja,
zum Glück.
Weil wir sonst damit reingesogen werden würden, oder wie?
Ja, also zumindest wenn wir reinspringen würden, wäre das unangenehm. Und schwarze Löcher sind zwar schwarz, aber weil sie Gas so extrem erhitzen, produzieren sie auch manchmal sehr viel Strahlung. Und das wäre dann fast noch unangenehmer als die Anziehungskraft. Und die Anziehungskraft ist letztlich... ist für kleine schwarze Löcher nicht größer als die von großen Sternen. Nur natürlich dieses schwarze Loch, das wir angeschaut haben, ist nicht nur extrem weit weg, es ist auch extrem schwer und dadurch natürlich hat es eine sehr große Anziehungskraft. Das sind ungefähr 6 Milliarden Sterne, die da in einem Punkt zusammengefasst sind, zusammengestürzt sind, ein riesengroßes schwarzes Loch machen und dadurch natürlich auch eine riesengroße Anziehungskraft haben.
Ich komme auf die Dinge gleich zurück. Sie haben es aber gerade gesagt, es ist so weit weg, dieses schwarze Loch, was Sie da beobachtet haben über viele, viele Jahre und wovon Sie dann ein Foto gemacht haben, über das wir ja dann auch noch sprechen wollen. Aber zunächst möchte ich mal fragen, wie können Sie denn so treffsicher über ein solches schwarzes Loch sprechen, was da alles passiert, was drumherum ist, was Sie da fotografiert haben, was eigentlich zu sehen ist, Stichwort Gase, wenn es so weit weg ist?
Ja, so einfach ist das nicht. Wir haben immerhin 100 Jahre geforscht. Also dieses Objekt hat sich selbst verraten. 1918 wurde das entdeckt. Da sah man nämlich so einen kleinen Strich, der zeigt genau aufs Zentrum. So nach dem Motto, schau mal hier, was da ist. Das hat man damals nicht verstanden. Heute wissen wir, dass das eben extrem heiße Gase sind, die rausschießen, die von dem schwarzen Loch herausgeschleudert werden. Und es sich so eigentlich verrät. Aber bis man das begriffen hat, hat es 50, 60, 70 Jahre gedauert. Und bis man dann die Technik hatte, wirklich hinein zu zoomen. Also man ist eigentlich immer näher gekommen diesem Objekt. Und bis man es wirklich auflösen konnte, dass man das schwarze Loch selber sehen konnte, bis man das auch verstanden hat, dass das möglich ist, hat es ja nochmal insgesamt 80 Jahre gedauert. Und für unser Projekt hat es 20 Jahre gedauert, bis wir da diese Beobachtung gemacht haben. Und auch dann war es und blieb es eine Überraschung, weil eigentlich hatten wir ein anderes schwarzes Loch im Visier gehabt, nämlich das im Zentrum unserer eigenen Milchstraße. Und dieses hatten wir so ein bisschen auf gut Glück versucht, weil wir nicht so genau wussten, wie groß es ist. Und es hat sich herausgestellt, es war genau richtig. Und das war natürlich die wunderschöne Überraschung.
Dann geben wir dem doch auch mal kurz einen Namen. Es handelt sich um ein schwarzes Loch in der Galaxie M87. Bin ich da richtig informiert?
Richtig, ja. Der Herr Messier hat das im 19. Jahrhundert entdeckt. Mitten im Herzen von Paris hat er das sozusagen gefunden. Diese Milchstraße, das ist eine Galaxie, die ist 55 Millionen Lichtjahre entfernt. Das sind Tausende von Milliarden Sterne, die um ein gemeinsames Zentrum kreisen. Wir sehen die Sterne nicht einzeln, wir sehen es nur als ein Nebel. Er hat das als ein Nebelfleck gesehen in seinem Teleskop. Er wusste damals nicht, wie weit es weg ist. Er wusste auch nicht, dass da ein großes schwarzes Loch im Zentrum ist. Er hat es einfach nur katalogisiert, weil man hätte es mit einem Kometen verwechseln können. Und das wollte er nicht. Das war also sozusagen so ein Abfallprodukt. Und genau dieses Abfallprodukt ist heute eigentlich einer der Wunder der modernen Astronomie geworden.
Wie kann man denn eigentlich Entfernung messen im Weltall? Also ich meine, Sie haben ja keinen gigantischen Zollstock, den Sie da auslegen können. Sie gucken ja immer von ein und demselben Punkt, nämlich von unserer Erde, da in das Riesenweltall hinaus. Wie können Sie das denn messen? Sie haben noch einen Fixpunkt, den Mond, sage ich mal. Da kennen wir die Entfernung. Was haben Sie denn noch? Haben Sie so verschiedene Fixpunkte am Himmel, die Sie nehmen können?
Wir haben einen Maßstab und das ist genau das, was Sie sagen. Also der Mond zum einen, aber die Erde selber, die steht nämlich nicht an einem Fleck still, die dreht sich ja um die Sonne.
Ja, also danke, Herr Falke, soweit.
Also, um das nochmal zu dran.
Es ist nett, dass Sie auf mich Rücksicht nehmen in diesem Gespräch.
Es gibt ja Leute, die eben davon reden, dass die Erde flach wäre und so weiter. Also es hilft vielleicht nochmal, Menschen daran zu erinnern.
Ist nett, ja, dass Sie auch auf unsere Hörerschaft Rücksicht nehmen. Ja.
Dass es sich um die Sonne dreht und dadurch steht sie einmal links und einmal rechts von der Sonne im Jahr. Also sozusagen im Sommer einmal links, im Winter einmal rechts davon.
Darf man das im Weltall überhaupt sagen, links, rechts?
Ja, also ich
Sie brechen das jetzt runter für uns.
Das jetzt
vielen
mal runter,
Dank.
Genau.
Ja. Okay.
Es könnte auch oben oder unten sein. Es gibt natürlich kein links, rechts, sondern es ist immer da, wie man drauf schaut und wie man das definiert.
Ja.
Aber den Abstand zur Sonne, den haben wir sehr genau vermessen inzwischen. Und dadurch, wenn man auf zumindest Sterne in unserer Milchstraße schaut, verschiebt sich die Position der Sterne in unserer Milchstraße ein klitzekleines bisschen. Aber wenn wir einmal von links schauen, einmal von rechts.
Ja,
ist genauso, wie wenn man das Auge links und rechts einmal zukneift, dann verschieben sich, ich schaue gerade in die Gärten unserer Nachbarn und da sehe ich so eine Kugel da. Und wenn ich einmal die Augen links und rechts zukneife, dann verschiebt sich die Position ein klitzekleines bisschen im Vergleich zum Hintergrund. Und das ist eigentlich nichts anderes, als was früher die Geodäten gemacht haben. Die Älteren werden sich noch erinnern. Da liefen so Leute mit rot-weißen Maßstäben rum, Maßstöcken oder Zollstöcken rum, die hielten sie. Und ein anderer Maß dann aus dem Abstand den Winkel zu diesem Maßstab. Und je weiter der Maßstab weg war, desto kleiner schien er und desto kleiner wurde auch der Winkel, den man gemessen hat. So hat man eigentlich die ganze Erde vermessen und auch Straßen vermessen und so weiter. Und sowas Ähnliches machen wir heute noch. Wir benutzen aber nur als Maßstab den Abstand Erde zur Sonne und benutzen sozusagen die Tatsache, dass die Erde sich um die Sonne dreht. Und dadurch können wir zumindest unsere Milchstraße vermessen und Abstände messen. Mit extremen Experimenten, die wir mit Radio- und Teleskopen machen, können wir sowas sogar noch bis zu unseren Nachbargalaxien treiben inzwischen. Das ist schon extrem. Und dann kann man sich weiter hangeln und das muss man tun. Also man kann dann messen, wie hell ist zum Beispiel ein Stern. Wenn ein Stern bestimmte Farbe hat zum Beispiel, bestimmte Spektrallinien, bestimmten Fingerabdruck im Licht, dann weiß man, wie groß und wie hell er ist. Das können wir genau vermessen. Wenn wir den dann sehen, zum Beispiel in anderen Milchstraßen, dann ist er natürlich viel, viel dunkler, weil er viel weiter weg ist. Und so viel dunkler er ist, sagt uns dann, wie viel weiter er weg ist. Ne? Aber wenn ich eine Kerze habe und halte die vor den Augen, dann ist die relativ hell. Aber wenn ich da jetzt 100 Meter weit weglaufe, wird die immer dunkler und schwächer und irgendwie im Kilometer Entfernung sehe ich die Kerze nicht mehr. Und dadurch kann ich auch Entfernungen abschätzen.
Und ist das verlässlich, Herr Falke?
Also verlässlich, sagen wir mal, auf 10%. Also wenn ich sage 55 Millionen Lichtjahre, dann auf die Entfernung kann man innerhalb von 10%. Also sind das jetzt 50, sind das 60 Millionen Lichtjahre?
Da wollen wir nicht so entscheiden, ne?
5 Millionen Lichtjahre, also mehr oder weniger, das macht jetzt den Kuchen nicht fett.
Verstehe.
Aber es ist definitiv, es sind nicht 1000 Lichtjahre, es sind nicht 100 Lichtjahre. Lichtjahr ist dann so weit, wie das Licht in einem Jahr kommt. Und
7 irgendwas pro Sekunde oder so, ne?
Ja, der Mond, um sich das vorzustellen, der Mond ist ungefähr eine Lichtsekunde entfernt.
Der Mond ist eine Lichtsekunde.
Licht 1,3 Lichtsekunden entfernt, 380.000 Kilometer.
Das beschreiben Sie auch in Ihrem Buch, dass es da eine Hochzeit gab, wo das Jawort über den Mond geschickt wurde.
Genau.
Und eine gute Sekunde später bei der Braut dann ankam, ne?
Genau, ja. Ja, mein wunderschönes Buch, das wir noch nicht erwähnt haben.
Nein, da werden wir also gebührend. Wir werden die meiste Zeit dieses Gesprächs noch darauf verwenden, über Ihr Buch zu sprechen. Ich meine, alle meine Fragen kommen aus dem Studium Ihres Buches. Ich bin durch das Studium Ihres Buches schlauer geworden und habe mehr Fragen bekommen, Herr Falke.
Das ist eigentlich der Sinn der Sache von solchen.
Ja, dann hat es das. Dann hat's geklappt bei mir, ja. Geklappt. Aber ich würde mich gerne trotzdem Zentimeter für Zentimeter ranbahnen. Sie haben mir vorhin noch eine Frage auf den Tisch serviert. Jetzt gibt es ein schwarzes Loch auch in unserer Milchstraße. Ist das nicht viel näher? Wäre es nicht viel viel naheliegender gewesen, dadurch auch ein Foto von da zu machen und bedroht uns hier auf der Erde dieses schwarze Loch?
Ja, genau, das war ja unser ursprüngliches Ziel und wir haben die Daten ja auch aufgenommen. Also die Aufnahme steckt im Kasten, sie muss nur noch entwickelt werden und damit sind wir voll beschäftigt im Moment.
Ah.
Und es ist eben die Frage, wie gut ist die Qualität? Ist die Aufnahme gelungen? Ist sie verwischt, verwackelt? Ist die Belichtung richtig? Ich übertrage das alles. Ne? Wie gesagt, das sind alles Radiodaten, die wir aufnehmen. Aber es ist Licht und wir benutzen letztlich die gleichen Gesetze der Optik, die nur im Radiobereich gelten. Und dann für ein Teleskop, was übrigens so groß ist wie die Welt. Aber das ist nochmal ein anderes Thema. Aber de facto ist es tatsächlich eine Art Aufnahme. Und aber es ist eben nicht leicht, weil das Kind, was wir aufnehmen, nämlich dieses schwarze Loch, das ist ein kleines schwarzes Loch, es hat nur 6 Millionen mal die Masse der 6 Millionen mal die Masse der Sonne, also nicht 4 Millionen mal die Masse der Sonne, nicht 6 Milliarden mal, so wie bei dem anderen. Also es ist ja schon
was?
Von den großen schwarzen Löchern ist eher ein mittelprächtiges bis kleines großes schwarzes Loch.
Ach so. Wir sind richtig geht enttäuscht jetzt, Herr Falke.
Nur 6 Millionen Sterne, 4 Millionen, Entschuldigung, komme ich auf 6, es ist 4 Millionen.
Zahlen sind ohnehin nicht so ganz Ihr Ding, sagen Sie immer wieder.
Zahlen ist nicht so mein Ding.
Da habe ich mich gefragt, ob, wenn Sie so eine Aussage als Astrophysiker über sich selbst treffen, ob das nicht sinngemäß wäre, wenn ein Bäcker sagen würde, mit Mehl kann ich nicht so gut arbeiten.
Ja, aber dafür gibt es ja Hilfen, ich kann immer nachgucken.
Also
Ich muss mich immer wieder, und das ist ja die große Herausforderung des Wissenschaftlers, eigentlich immer selbstkritisch zu sein. Und die Tatsache, dass ich immer wieder mal so eine Zahl verdrehe oder was vergesse, ich habe ein ganz schlechtes Gedächtnis. Ich muss immer wieder alles nachgucken.
Scott, und Wunderwerk geskypt.
Ja. und das lässt einen auch immer wieder demütig werden gegenüber dem Wissen anderer und auch kritisch gegenüber, was man selber gesagt hat.
Also ist tatsächlich auch bei mir angekommen, Herr Falke, diese Attitüde. Ja. Wir waren beim
Schwarzen Dummheit Loch. Hilft manchmal. Also das...
Naivität. Naivität ist auch ein ganz wunderbares Lebenskonzept.
Ja.
Ist das gefährlich oder kann ich trotzdem leben?
Man macht sich dauernd Gedanken drüber und das passiert mir dann doch. Also ich mache mir doch über alles immer wieder Gedanken, auch über meine eigene Naivität und das stresst dann irgendwann schon auch.
Ihr Foto, ist das am Ende, die Frage habe ich mir nämlich auch gestellt, am Ende in Anführungsstrichen bitte verstehen, nur das Ergebnis einer komplexen Berechnung oder haben da zum Gelingen dieses Fotos auch noch ganz andere Faktoren Einwirkung drauf gehabt? Ich fange jetzt mal ganz naiv an, das Wetter oder die Stellung der Erde in dem Augenblick zum Weltall oder die Situation des schwarzen Lochs oder ob sich da eine Möwe vorschiebt, ich übertrage jetzt auch mal. Ja.
Also all of the above, ja, genau. Wie stehen Sie denn heute zum Weltall? Das ist eine ganz wichtige Frage. Auch für uns natürlich. Wir haben Teleskope auf der ganzen Welt zusammengeschaltet, die bei hohen Radiofrequenzen dieses schwarze Loch vermessen haben. Und das ist tatsächlich, wird beeinflusst durch das Wetter in einer sehr unangenehmen Art und Weise. Das müssen wir rausmessen, rauskalibrieren. Das geht zum Glück. Aber das macht es dann schwieriger.
Weil Sie haben kein optisches Foto gemacht, ne?
Ja, ich meine, das wäre noch schlimmer, weil da könnte man ja nur nachts und wenn dann ein paar Wolken kommen, sieht man schon wieder gar nichts.
Ja.
Bei Radiowellen, da geht noch ein bisschen was durch Wolken durch, aber bei unseren Radiowellen leider auch nicht viel.
Ja.
Also klar, wir hängen von allem ab. Wir hängen sogar davon ab, wie die Kontinente sich gegeneinander verschieben. Weil wir, wie gesagt, Radioteleskope auf Abstände von Millimetern genau
zusammengeschaltet haben. Ne? Das schmeißen wir mal ganz schnell mit rein in das Gespräch.
Ich sag's nochmal kurz,
ja?
Millimeter, also wir driften Millimeter pro Jahr von Amerika weg. Zum Beispiel, ja, oder Hawaii, wo auch ein Teleskop von uns stand. Ich glaube, das sind sogar sechs Zentimeter pro Jahr.
Das ist aber viel.
Das ist ein richtiger, also ein Intercity ist das.
Ja.
Oder Gezeitenbewegungen, die heben und senken die Teleskope, all das muss man mitberücksichtigen, der Pol, der schwankt unserer Erde. Also die Erde dreht sich nicht stabil um eine Achse, sondern die eierten so ein bisschen. Und das
lassen Sie uns das kurz als Information reinschießen in dieses Gespräch. Das hatten wir nämlich nicht benannt. Ihr Foto konnte nur deswegen entstehen, weil Sie eben nicht am Ende nur ein Teleskop, beispielsweise eins in den Niederlanden, wo Sie ja als Professor wirksam sind, verwendet haben, sondern sie haben am Ende, ich weiß es nicht, 150 oder was, Teleskope auf der ganzen Welt zusammengeschaltet.
Nein, nicht 150. Ah, nein, das sind 150 Leute, die mitgearbeitet haben an den Teleskopen. Aber Teleskope selber waren es nur 8. Und die Uni übrigens, ich darf es auch mal erwähnen, ist die Radboud-Universität in Nimwegen, gar nicht so weit weg von dem Rheinland und Nordrhein-Westfalen, wo ich wohne. Und da würde man kein solches Teleskop hinstellen, weil das ist einfach viel zu tief und da ist das Wetter nicht gut genug. Das ist ein Flachland. Wir müssen auf hohe Berge, trockene Gegenden und dann tatsächlich 8 Teleskope auf der Welt miteinander zusammenschalten.
Und deswegen kommen diese Kontinentaldriftungen und alles das, was Sie benannt haben, jetzt auch ins Spiel.
Genau, also die ganze Welt, also die Komplexität der gesamten Welt, nicht nur die Kontinentalverschiebung, das Wetter und auch die Befindlichkeit verschiedener Kulturen und Menschen spielt alles in dieses Bild hinein.
Und dieses Bild, was Sie uns geliefert haben, mit vielen, vielen weiteren, um die 150 nochmal zu ehren, 150 weiteren Mitarbeitern, was Sie uns geschenkt haben, was zeigt es uns eigentlich? Zeigt es uns das schwarze Loch vom April 2019, wo Sie das Bild gemacht haben? Oder ist der Zustand des schwarzen Lochs, das Sie da abbilden, eigentlich älter?
Wir gucken immer in die Vergangenheit zurück. Selbst wenn ich meine Füße anschaue, dann schaue ich ungefähr 4-5 Nanosekunden in die Vergangenheit.
Ehrlich?
Weil das Licht braucht ungefähr einen, also die Länge eines Fußes, ja, da braucht das Licht, um von der Ferse bis zu den Zehen zu kommen, ungefähr eine Nanosekunde. Ja, und wenn Sie jetzt so, sagen wir mal, 6 Füße groß sind oder 5 Füße groß sind, wie die Amerikaner rechnen, dann dauert das Licht von Ihren Füßen bis zu Ihren Augen 5 Nanosekunden. Wir gucken also immer in die Vergangenheit. Wenn Sie stolpern, liegt es daran, dass Sie sozusagen, sind Sie schon in der Vergangenheit gestolpert.
Kurz vorher keine Aufmerksamkeit hatte.
Genau, genau, die 5 Nanosekunden waren es. Und wenn Sie zum Mond schauen, sehen Sie immer den Mond, wie er vor einer Sekunde aussieht.
Eine Sekunde, okay.
1,3 Sekunden.
Und Ihr schwarzes Loch?
Die Sonne sehen wir 8 Minuten in die Vergangenheit, und beim schwarzen Loch eben richtig. 55 Millionen Jahre. Also wie es jetzt im Moment aussieht, kann keiner auf der Erde wissen.
55 Millionen, wird man da nicht zwischendurch ein bisschen bescheuert, wenn man mit so großen Zahlen hantiert? Ich hab vor Jahren für meine Immobilie einen Kredit aufgenommen, mir ist sehr schwindelig geworden bei den Zahlen.
Ja, zum Glück habe ich solche Immobilien bisher noch nicht kaufen können, wo da zig Millionen standen, also so
verkauft sich so ein konnte Buch man jetzt auch. Falsch verstehen, ja.
Ja, und auch Professorengehälter geben das nicht her. Aber ja, ich meine, man gewöhnt sich dran, ne? Wenn man in der Astrophysik arbeitet. Da ist der Mond, das ist sozusagen Türschwelle. Und auch diese 55 Millionen Lichtjahre ist noch ein bisschen eigentlich der Hinterhof unserer Milchstraße. Das ist noch Nachbarschaft. Man ist ja gewohnt, bis hin zu Milliarden, mit mehrere Milliarden von Lichtjahren in die Vergangenheit zu schauen und weit weg zu schauen.
Kurze naive Fragezeit. Wie groß ist denn das Weltall und wie alt ist denn die Schöpfung, sage ich mal?
Ja, also die heutigen besten Zahlen sagen 13,85 Milliarden Jahre alt. Das heißt, der 11. Schöpfungstag war wahrscheinlich vor ungefähr 13,85 Milliarden Jahren, hat wahrscheinlich aber auch nur Bruchteile von Sekunden gedauert, während die anderen Tage danach etwas länger gebraucht haben. Also so zwischen dann
lassen Sie uns noch mal ganz kurz reingehen.
Ersten und sechsten, da ja.
Wenn Sie in der Bibel lesen und Gott sah, und Gott sprach, es werde Licht. Was lesen Sie denn als Astrophysiker daraus? Weil Licht scheint ja irgendwie für alles das, was wir hier gerade besprechen, so eine Grundlage zu sein. Wenn Sie von Entfernungen sprechen, brauchen Sie das Licht. Ne?
Ja.
Das ist eigentlich die einzige Konstante, die wir im Weltraum haben, wenn ich Ihr Buch richtig verstanden habe.
Ja, und das war mir auch so ein bisschen auch beim Schreiben nochmal so aufgefallen, wie fundamental eigentlich das Licht ist für alles, was wir denken. Auch für die gesamte Relativitätstheorie war die Eigenschaft des Lichts entscheidend. Licht war da die einzige Konstante eigentlich in Raum und Zeit, die letztlich Raum und Zeit definiert. Wir definieren heute Zeit und Abstände alles über die Eigenschaften von Licht. Und deswegen ist es so ein bisschen, es liegt an der Grundlage der Physik und es ist deswegen schon auch ganz spannend zu sehen, dass das Erste, was Gott schafft, eigentlich das Licht ist in diesem Weltall. Ne? Gott sprach und es ward Licht. Und das ist schon sehr tiefsinnig und fundamental.
Naja, wenn ich Ihnen zuhöre, ist es ja das Fundamentalste, was wir überhaupt haben.
Ja, ja, ja.
Es ist, weil ich habe bislang
aus Licht entsteht letztlich alles. Auch aus Licht kann sogar Materie entstehen. Auch der Urknall ist eigentlich, den wir uns so vorstellen, ist eine, ja, also eine Melasse aus extrem viel Energie, wo eigentlich Licht, Materie, sich alles gegenseitig bedingt wieder ineinander übergeht. Es ist ja hauptsächlich Licht in erster Linie. Und insofern kann ich mit dieser Aussage sehr gut leben und stelle mir natürlich da ganz andere Bilder vor, als vielleicht jemand, der vor 2000 Jahren
Beispiel
gelebt hat.
Ja, ich zum Beispiel. Ich habe an eine große Lampe gedacht.
Ja, genau. Und ich sehe halt diesen Blitz am Anfang. Ob das gemeint ist, das kann ich natürlich nicht beweisen oder so. Und ich bin auch mal sehr vorsichtig dafür, jetzt die Bibel zu benutzen, um Wissenschaft zu betreiben. Aber sie hat schon, ich finde, sie zeigt mir immer wieder eine unglaublich tiefe Einsicht.
Ich musste, als ich Ihr Buch gelesen habe, tatsächlich an diesen allerersten Schöpfungsakt Gottes denken, der uns biblisch überliefert wird. Es werde Licht. Und da dachte ich, also wenn ich jetzt Herrn Falke richtig verstanden habe, dann schafft Gott am Anfang erstmal die Grundlage für alles Weitere, was sein kann und was wir versuchsweise besprechen wollen.
Ja, so könnte man das ausdrücken und er schafft damit auch Raum und Zeit. Also ohne Licht wäre sozusagen der erste Tag gar nicht möglich gewesen. Also, und dadurch ward erst der erste Tag. Dadurch entstand letztlich die Zeit.
Und jetzt noch ein interessanter Gedanke. Die Gestirne, Sonne, Mond und Sterne, die tauchen ja im Schöpfungsbericht, im ersten Schöpfungsbericht an einer anderen Stelle auf.
Ja.
Dann macht das auch noch mal mehr Sinn.
Ja, genau. Es ist definitiv nicht das Licht der Sonne und der Sterne, sondern die sind ja erst am vierten Tag, oder auch da vertue ich mich manchmal.
Ja, ich glaube auch am vierten,
ja.
Ich gucke nebenbei.
Sie gucken, sehr gut, sehr schön. Also das, und das hatte natürlich sicherlich auch theologische und historische Hintergründe, dass man das, was Götter waren in anderen Kulturen, nämlich die Sternen- und Sonnengötter, die man hatte, die wurden da so mal eben nebenbei degradiert zu reinen Lämpchen. Was sie auch sind. Es sind Lampen, es sind Lichter, die da oben hängen. Aber es zeigt eben auch, dass das Licht, von dem am Anfang gesprochen wird, jetzt nicht das Licht der Sonne und der Sterne ist. Und was ja auch interessant ist, im vierten Tag wird ja auch gesagt, was ist die Aufgabe der Sterne? Sie setzen unsere Zeit. Ja, Sonne und Mond sind uns gegeben, um Tag und Monat und Wochen letztlich, Wochen nicht, aber Monat
28 Tage,
und Tag Monate. Wird durch Sonne und Mond definiert. Sie geben uns die Zeit und das wird erst am vierten Tag. Also dadurch wird schon klar, dass der Tag, der jetzt in der Bibel genannt wird, kein Erdentag ist, sondern es ist Gottes Zeit. Gottes Zeit, die da entsteht und Gottes Zeitmaß.
Ein sehr, sehr großer Gott, oder, Herr Falke?
Das ist natürlich das Entscheidende. Und das lernen wir durch die moderne Astrophysik, wie groß dieses Universum ist und wie groß letztlich der Schöpfer ist, der dahinter steckt.
Wie klein fühlen Sie sich, wenn Sie über so etwas nachdenken?
Ich eigentlich extrem klein, aber auch dann wieder extrem erhoben ist vielleicht das falsche Wort, aber auch besonders dadurch, dass ich eigentlich diesen Schöpfer kennen darf. Dass ich darüber nachdenken darf, wie besonders das ist, dass wir das alles sehen dürfen, dass wir auch mit diesem Schöpfer, der dahinter steht, Kontakt haben dürfen, Teil davon sein dürfen. Also das ist so eine Mischung aus Demut und Freude.
Herr Falke, wir wollen Ihr Foto weiter ehren und würdigen. Jetzt lassen Sie uns mal kurz darüber sprechen, was ein schwarzes Loch eigentlich überhaupt ist. Ich komme Ihnen jetzt mal mit meinem rudimentären, ich war auch mal in der Schule, Wissen. Ist es nicht so, dass ein Stern am Ende seiner Lebenszeit sich zu einem gigantischen weißen Riesen aufplustert und dann quasi gewissermaßen implodiert und zu einem schwarzen Loch wird? Das ist das, was ich jetzt hier beitragen kann.
Ja, das war fast richtig. Er bläst sich zu einem roten Riesen auf und wird hinterher zu einem weißen Zwerg.
Ach ja, also so
die Kombination von Farben und Größen war fast richtig.
Aber Kilometer, Lichtjahre sind ja auch fast das Gleiche.
Genau, das passiert
mir gelernt
auch.
Also, hier.
Ja, genau. Ist mir auch bei einer sehr großen Pressekonferenz passiert, dass ich Lichtjahre und Kilometer verwechselt habe in meiner in meinem Überschwang vor 3 Millionen Menschen, die live zugeguckt haben.
Ja. Es passiert ist ja alles relativ. Ist ja alles relativ.
Ist alles relativ, genau. Ja. Und das wird auch unserer Erde passieren. Die wird sich aufblähen zu einem roten Riesen. Achso, unserer Sonne.
Unsere Sonne.
Die Sonne bläht sich auf zu einem roten Riesen, wird wahrscheinlich die Erde verbrennen in 4-5 Milliarden Jahren. Und dann wird die Sonne auch wieder zusammenfallen zu einem heißen Kernkristallball, weißen Riesen. Aber wenn so ein Stern viel größer ist,
wenn er 20, und das ist da bei Ihrem Foto, ist das die Grundlage?
Naja, da so
dass fängt der Stern an, viel größer ist.
So schnell geht es ja nicht im Weltraum. Ne? Es dauert so ein bisschen. Also ich muss erstmal einen Stern haben, der viel größer ist als die Sonne. Ja. Der explodiert dann tatsächlich in einer Supernova. Und dann wird der Zentralteil zusammengepresst, wird immer kleiner zu einem schwarzen Loch eben.
Nach der Explosion oder vor
der Explosion?
Nach der Explosion.
Nach der Explosion. Weil es einfach die Schwerkraft, weil es keine Kraft mehr hat, sich gegen die Schwerkraft zu wehren.
Und okay, Moment. Also Sie hängen mich gerade ab. Die Sonne ist ein kleiner Stern.
Ja.
Unsere Sonne ist ein kleiner Stern. Also deswegen wird aus unserer Sonne, was war das? Die wird sich ausdehnen, die wird explodieren.
Ein roter Riese.
Genau. Die, quasi das letzte Aufbäumen der Gas. Explosion, ja, die da stattfinden und dann fällt die in sich zusammen und aus ihr wird kein schwarzes Loch.
Nur so ein, vielleicht ein Diamant. Ja, so ein weißer Zwerg ist eigentlich so ein Diamant.
Also auch von der Größe oder was?
Ist ungefähr so groß wie die Erde.
Ja, dann so groß wie die
weiße Zwerge sind typischerweise groß wie die Erde.
Was machen die denn dann? Die erkalten?
Die glimmen vor sich hin, erkalten irgendwann, dann sind sie ziemlich tot, ja.
Ja, und was bleibt denn dann über? Bleibt da Materie über?
Ja, eine Art
ein kalter Planet oder was?
Kristall, sehr, sehr, also die gesamte Sonnenmasse.
Komprimiertes Gas, also?
Nee, ein Kohlenstoff, also ein Kohlenstoffgitterkristall, der da übrig bleibt. Also ja, wie gesagt, also
es gibt. Und der schwebt, ohne dass er irgendwas anstellt, durchs Weltall.
Ja, wie alles andere auch, klar.
Und verliert aber auch dann seine Anziehungskraft, ne? Also alles, was.
Die Schwerkraft, die bleibt. Unabhängig davon. Also es bleibt genauso schwer wie vorher. Auch wenn die Sonne jetzt ein schwarzes Loch werden würde, hätte sie dann keine größere Anziehungskraft. Die Masse ändert sich ja nicht. Also gut, ich meine, durch die Explosion, wenn die Sonne jetzt eine Supernova machen würde, was sie nicht könnte, weil sie zu klein ist, aber wenn sie das täte, würde viel Masse nach draußen geschleudert werden. Das schwarze Loch, das daraus entsteht, hätte also eine geringere Anziehungskraft sogar als der Stern, der vorher da war. Erstaunlicherweise.
Okay, jetzt wird es ein bisschen verrückt, aber Ihr Foto von diesem schwarzen Loch, das da gab es eine Supernova vorher?
Ja, wahrscheinlich in dem
Frühphase. Und ist das dieser Strahl, von dem Sie erzählt haben?
Naja, also wie das schwarze Loch entstanden ist, wahrscheinlich vor 10 Milliarden Jahren. Da wird wahrscheinlich ein riesengroßer Stern explodiert sein. Mhm. Das ist das wahrscheinlichste Szenario. Daraus ist ein schwarzes Loch entstanden, ein sehr, sehr großes schwarzes Loch. Und dann sind noch mehr andere Sterne drumherum gewesen, die auch schwarze Löcher gewesen sind. Und die sind dann da hineingefallen in das größte schwarze Loch. Und das ist dann gewachsen.
Und deswegen ist der Begriff Loch eigentlich irreführend. Ne? Es ist kein Loch. Da ist unglaublich viel drin. Ne?
Ja, ja, aber ich meine, je nachdem, wenn Sie ein tiefes Loch haben, können Sie auch viel reinschmeißen. Und der Vorteil bei schwarzen Löchern ist, je mehr Sie reinschmeißen, desto größer werden Sie von selbst. Und das ist das Besondere an schwarzen Löchern. Es kommt eben nichts mehr raus. Die sind sehr geizig.
Ist da eine Rotation drin?
Ja, das ist erstaunlich. So ein schwarzes Loch kann auch rotieren. Und was passiert? Dreht sich eigentlich der Raum selber. Also das ist schon ganz, ganz verrückt. Der ganze Raum, der leere Raum, kann sich drehen. Und das schwarze Loch dreht den ganzen Raum mit. So wie so ein Quirl, den man in den Teig steckt, so würde sich dann der Raum um ein schwarzes Loch drehen. Man könnte also nicht still stehen, selbst wenn es eine Oberfläche gäbe, man wird sozusagen einfach mitgezogen in dem Raum, wie so ein Strudel, ein Raumzeitstrudel gäbe es dann.
Und das ist die Anziehungskraft des schwarzen Loches, das Gefährliche sozusagen für den Raum um das schwarze Loch herum?
Ja, das Gefährliche an schwarzen Löchern ist eigentlich, dass eben nichts mehr rauskommt, weil die Anziehungskraft so groß ist in der Nähe des schwarzen Lochs.
Und was passiert denn da drin? Also wo geht denn das, was da reingeht, hin? Klumpt das zusammen oder ist das wie so ein Abfluss, ein Weltraumabfluss?
Naja, es bleibt aber da im Abfluss drin.
Ach so.
Und es wird sozusagen zu einem Punkt zusammengepresst. Die ganze Materie wird kleiner als letztlich ein Atom oder noch viel, viel kleiner.
Was, echt?
Ja.
Deswegen passt da auch so viel rein.
Ja. Also das ist ja schon so, also schon unsere normale Materie ist ja relativ leer. Ja, Sie können ja die gesamte Größe der Sonne oder komprimieren. Wenn Sie alle die Leerstellen mal rausnehmen, dann wäre die Sonne nur, weiß ich was, 1,5-2 Kilometer groß. Ja. Und wenn Sie, ich habe das mal ausgerechnet, also ein Atom ist so groß wie das reine Energiestadion. Ja, und wenn Sie aber die Leerstellen rausnehmen, was dazwischen ist, also die ganze Materie, aus der wir sind, dann passt so ein Atom in den Anstoßpunkt, eigentlich sogar in ich glaube, 5 oder 10 Cent Münze im Anstoßpunkt. Ja, also da ist, also wir sind eigentlich leer. Wir sind hohl. Also alle Menschen hier sind ziemlich hohl. Im Großen und Ganzen.
Ja, den Eindruck habe ich auch.
Und dann könnte man es noch weiter komprimieren.
Warum, welche Funktion haben schwarze Löcher? Also, simples Beispiel, wir in unserer Natur begegnen wir ja Phänomenen und wir können sie beschreiben und dann sehr oft auch herausfinden, dass, was weiß ich, das Abwerfen der Blätter, der Bäume im Herbst eine bestimmte Funktion hat. Das hat einen Grund, dass das in unseren 4 Jahreszeiten so eingerichtet ist. Welchen Grund gibt es für schwarze Löcher?
Ja, ich meine, welchen Grund gibt es für Musik? Manchmal ist es einfach da. Sie ist schön. Schwarze Löcher sind gruselig und schön zugleich. Aber sie fordern uns auch heraus in der Physik, im Verständnis der Physik, weil da wirklich tatsächlich Raum und Zeit auf den Kopf gestellt wird. Zeit geht langsam am Rand von schwarzen Löchern. Aha. Raum wird gedehnt, ja, wo einfach auf einmal unendlich viel Platz ist in begrenztem Raum. Und es gibt diese Grenze des Ereignishorizonts. Das heißt, alles, was hineinfällt, kommt nie wieder hinaus. Keine Information. Und dadurch...
Nie wieder.
Ja, das ist die große Frage. Also vielleicht gibt es dann doch wieder einen Trick, den Hawking bedacht hat, dass schwarze Löcher doch noch wieder was freigeben, aber dann unendlich zerstört, in kleinste Teile zerlegt, in Quantenrauschen aufgeteilt.
Weil da so viel Energie rauskommt, oder wie?
Ja, es wird ja alles sozusagen erstmal komprimiert und wenn es dann zerstrahlt, dann ist es sozusagen wie ein Verglühen. Könnte ausglühen, so ein schwarzes Loch.
Okay.
Und dann kommt nur so ein Quantenrauschen raus. Von allem, was von der ganzen Schönheit, alles, was entstanden ist, ist am Ende dann nur noch ja ein leises, eigentlich wirklich unhörbares Rauschen, was da rauskommen könnte auf unendlich langen Zeiträumen. Schwarze Löcher sind die großen Zerstörer. Die großen, nicht nur Müllschlucker, sondern ja die ultimativen Zerstörungsmaschinen.
Ihr schwarzes Loch ist ja noch aktiv, ne? Das zieht jetzt an.
Ja.
Oder also vor 55 Millionen Jahren zog es an.
Es wird jetzt noch größer sein, als es damals war, ja.
Gibt es schwarze Löcher im Weltraum, von denen Sie Astrophysiker wissen, die weiter sind?
Ja. Ja, natürlich. Wir sehen, und das, die waren sogar vor dem letztlich entdeckt und identifiziert, die Quasare wurden in den 60er Jahren entdeckt und die sind Milliarden Lichtjahre entfernt. Das sind teilweise noch größere schwarze Löcher, die unglaublich hell strahlen. Und da strahlt ein einziges schwarzes Loch so hell wie eine ganze Milchstraße oder wie sogar 30 oder 100 Milchstraßen.
Ach, das ist dann also gar nicht mehr so schwarz.
Genau. Das ist, wenn ein schwarzes Loch gefüttert wird mit Materie, strahlt es, wird es heiß und dann verschwindet alles und es wird immer größer und fetter und dicker.
Eigentlich erstmal schön zu wissen, dass das sich sehr weit von hier entfernt abspielt. Nicht,
finde ich auch. Und wahrscheinlich, wenn wir in so einem Quasar leben würden, dann wäre so viel Gammastrahlung und Röntgenstrahlung, die würden uns grillen. Das wäre sehr unangenehm fürs Leben. Also es ist manchmal ganz gut, in einer sehr langweiligen, durchschnittlichen Milchstraße um einen sehr langweiligen, durchschnittlichen Stern herumzukreisen, weil alles andere wäre zwar spektakulär, aber ungesund.
Sie beschäftigen sich seit über 50 Jahren mit diesen Dingen, entsprechend immer auch Ihrem Lebensalter. Sie beschreiben in Ihrem Buch, dass Sie als kleines Kind die Mondlandung verfolgt haben und dass Sie fasziniert von all dem waren. In all den Jahren, wo Sie ja auch gläubig waren und sind, Christ waren und sind, würde mich mal interessieren, haben Sie eigentlich in all den Jahren, wo Sie mehr und mehr und mehr herausgefunden haben, auch mehr und mehr und mehr über Gott herausgefunden? Oder sind eigentlich Ihre Anfragen und Ihr Zweifel in all der Zeit größer geworden?
Ach, das, also nee, über Gott glaube ich, lerne ich doch am meisten immer noch im Gespräch, im Leben, im Gebet, im manchmal auch im Singen, im Nachdenken, nicht so sehr durch die Forschung. Aber natürlich verändert das auch sein Bild von Gott. Sicherlich die Größe. Gott wird dadurch manchmal auch ein bisschen abständlicher, weiter weg. Und da muss man sich immer wieder auch korrigieren lassen, dadurch in die Stille gehen und Gott nochmal suchen, die Persönlichkeit Gottes neu suchen. Weil das ist, man sieht die Schönheit und die Größe des Weltalls. Das ja, bietet einem Ehrfurcht, das Gefühl von Ehrfurcht. Man fühlt sich klein, aber man findet nicht die Nähe Gottes in der Wissenschaft. Und das ist etwas, was Wissenschaft, glaube ich, nicht bieten kann und auch bewusst nicht bieten will. Mhm. Ja, wir gucken ja bewusst nach den Dingen, die wir immer wieder messen können. Und wir versuchen so, ja, Persönlichkeit rauszuhalten. Auch bei unseren Messungen spielt ja immer, bei jedem Messen ist immer die Persönlichkeit des Beobachters immer eine Gefahr, in Anführungszeichen. Ja, auch als wir die Bilder gemacht haben zum Beispiel. Jeder Wissenschaftler hat so ein bisschen eine andere Art und Weise, auch zum Beispiel auch diese Bilder zu machen, wie jeder Fotograf. Und dann sieht jedes Bild immer ein bisschen anders aus. Und wie findet man eine objektive Wahrheit? Man versucht dann, die Persönlichkeit auszuschließen. Was bedeutet ja nicht, dass es keine Persönlichkeit gibt. Das bedeutet auch nicht, dass es Gott keine Persönlichkeit hat. Man findet die Persönlichkeit aber nicht dadurch, dass man durch ein Teleskop schaut.
Es ist ja auch so ein bisschen irreführend, dass wir unseren Kindern beibringen, der und die ist jetzt im Himmel oder schau mal nach oben, da wohnt Gott. Oder wir finden ja auch in der Bibel beispielsweise immer wieder das Motiv, dass zum Himmel geblickt wird. Jesus selber, von dem wird berichtet, dass er zum Himmel schaute und seinem Vater im Himmel dankte für Essen beispielsweise. Aber eigentlich ist es eine ziemlich naive Vorstellung zu denken, naja, je höher, größer, weiter wir in den Weltraum vordringen, desto mehr könnte man über Gott herausfinden, ne?
Ja, ich meine, Gagarin hat ja gesagt, also er war im All, hätte Gott nicht gefunden. Mhm. Wobei dann irgendeine ältere Dame aus der Frauenhilfe bei einem Vortrag sagte, hätte er mal sein Visier aufgemacht, dann hätte er ihn gesehen.
Ach so.
Ich meine, es ist im Weltraum, das Visier aufzumachen, ist relativ
ungesund. Ist keine gute Idee.
Keine gute Idee, aber ja. Man ist dann vielleicht sehr schnell Gott sehr nah. Es war ein sehr subtiler Humor der Dame.
Das hatte sie alles impliziert. Okay, jetzt habe ich den Gag verstanden. Okay.
Ja. In Deutschland muss man Witze manchmal erklären, das ist so.
Ja, vielen Dank.
Gerade im Kirchenbereich.
Ich danke Ihnen nach wie vor für Ihre Geduld in diesem Gespräch mit mir.
Also Sie reden mit einem Rheinländer, da muss man immer wieder mit einem überfallartigen Witz rechnen und bei mir leider mit schlechten.
Ja, gut, dann haben wir das auch verbrieft.
Mhm. Ja, wo haben wir stehen geblieben?
Gott, Gagarin.
Im Weltall. Genau, also ich glaube, genau wie man in der Natur, man kann Gott in der Natur finden, nicht? Das war dieser alte Spruch von früher, also ich finde Gott in der Natur, ich brauche nicht in die Kirche. Ja, also Gott unterwegs entdecken in der Natur, das ist auf jeden Fall so. Aber die Persönlichkeit Gottes entdecken, glaube ich, das geht letztlich nur in der Kirche, in der Gemeinschaft mit anderen. Auch im Lernen aus der Erfahrung der anderen. Im Schauen auf, gerade auf, auch auf das Leid, auf die Sorgen und Nöte der anderen, aber auch die Freude der anderen. Und auch natürlich im Gebet immer wieder, in der Stille, im Gott suchen.
Kommt das bei Ihnen vor regelmäßig?
Immer seltener habe ich manchmal das Gefühl. Also weil man so in dem Alltagsstress ist, dass man eigentlich sich diese Momente zu oft vorenthält.
Ja.
Und das ist ein bisschen schade. Gerade auch so jetzt, wenn der Erfolg kommt mit den vielen Anfragen und Vorträgen und Podcasts, die man machen soll und so.
Ja, und dann kommen wir jetzt auch noch. Das ist natürlich der Ritterschlag.
Genau. Und also ja, das war so, ist mein größter Traum jetzt in Erfüllung gegangen. Ich darf für die Wunderwerke den Podcast machen. Das ist doch schöner geht es nicht mehr.
Ja.
Aber man
möchte jetzt in diesem Augenblick sterben. Das ist ein schöner letzter Moment in meinem Leben.
Ja, sterben wir gemeinsam, weil wir beide unseren Höhepunkt jetzt erreicht haben in unserem Schaffen, oder?
Ja. Die Reihe genau. Heißt Buchveröffentlichung, Übersetzung des Buches ins Spanische bei Markus Lanz in der Sendung, bei Martin Scott bei Wunderwerke.
Genau, so ist die. Ja, Spanien ist gerade rausgekommen und Amerika, Light in the Darkness heißt es da.
Ja.
Kommt dann im Licht im Dunkeln. Das kommt dann im Mai raus. Ja, aber wie gesagt, die Wunderwerke-Podcaste, das sind, da kann man nochmal schön über andere Dinge reden. Und über unseren Schöpfer, der uns nahe kommen darf in der Stille.
Jedenfalls habe ich dieses Stichwort auch noch auf meinem Zettel stehen, das Stichwort Popularität, Herr Falke.
Ja.
Jetzt haben Sie, mal kurz zusammengefasst, eine irre lange Strecke hinter sich. Sie beschreiben in Ihrem Buch, dass Sie für dieses Bild ungefähr eine Vorbereitung von 20 Jahren hinter sich haben. Jetzt ist Ihnen dieses Bild gelungen. Also zumindest in Deutschland wird mit diesem Bild Ihr Name in Verbindung gebracht. Kein Mensch kennt die 150 anderen.
Ja, am Ende waren es dann sogar 350 andere. Also an die Leute, die so die Kerngruppe waren vielleicht so 100, 150, aber es waren am Ende doch 350 Leute nötig.
Was macht das mit Ihnen?
Ja, ich bin ein Teil vom Team. Ich glaube, ich war schon auch derjenige, der am Anfang so als einer der Ersten das auch bedacht hat und versucht hat, Menschen zu inspirieren. Aber möglich ist sowas am Ende nur dadurch, dass man im Team zusammenarbeitet. Und da bin ich immer wieder dankbar, auch für die fantastischen Studenten, die ich habe, die mit mir zusammengearbeitet haben, die das möglich gemacht haben, die Kollegen. Und die Popularität, ja, das vergeht. Und wenn sie dann so im Corona im Corona-Quarantäne, nicht Quarantäne, Isolation sitzen eigentlich das letzte Jahr, dann ist die Popularität auch sehr virtuell.
Ja, diesen intellektuellen Gedanken von Ihnen kann ich sehr gut folgen. Die überzeugen total. Ist es auch so emotional? Also ist es in Ihrem Leben emotional so in jeder Sekunde?
Ja, also ich bin nie auf die Knie gefallen vor großen Namen oder großen Persönlichkeiten oder sowas. Das hat mich nie besonders beeindruckt. Also es ist toll, Leute kennenzulernen. Ne? Also man redet ja, man lernt jetzt auch, ich lerne jetzt auch Leute kennen, die man sonst nicht kennengelernt. Ich bin jetzt am Montag mit Navid Kermani, Schriftsteller aus Köln, spazieren gegangen. Und wir konnten uns über Religion und Glauben und was ich was unterhalten. Das hätte ich vielleicht vor 2 Jahren nicht gemacht.
Mhm.
Und anderen. Also das ist.
Sie wären vor 2 Jahren auch nicht von Franz Müntefering bei Markus Lanz gefragt worden, ob es einen Schöpfer gibt.
Genau. Und das war ein schönes Gespräch. Und Franz Müntefering, sowieso einer meiner, ja, also schon auch Leute, die ich auch bewundert habe für ihre Arbeit und auch ein toller Mensch ist. Und damit reden zu können, das ist schon schön. Aber es sind letztlich am Ende doch alles Menschen. Das hat mir mein Vater schon mitgegeben. er hatte immer eine sehr gute, er war bei der Bundeswehr damals und wenn ihn dann jemand angeschrien hat, hat er gesagt, stell ihn dir in Unterhose vor. Es ist am Ende auch nur ein Mensch.
Der Fußballer Marcel Jansen hat mal gesagt, am Ende des Tages habe auch ich nur 2 Hände, mit denen ich maximal 2 Schnitzel festhalten kann.
So, ja, also es sind alles nur Menschen und jeder Mensch ist wirklich besonders und wunderbar. Und das entdecke ich auch in der Gemeinde und das erdet mich auch immer wieder. Man trifft so viele tolle Menschen in CVM, in Gemeinde, die jeder für sich so viel besondere Sachen macht, der einfach auch nicht die Aufmerksamkeit kriegt und trotzdem eben besonders ist.
War es dennoch ein sehr glücklicher Moment in Ihrem Leben, dieses Foto gemacht zu haben?
Ja, es war eine Befreiung natürlich. Es ist... auch weil es so, wir mussten es erst lange geheim halten und dann durfte es raus und man konnte es teilen. Und ich glaube, so ein Bild und eine Neuigkeit wird dadurch erst besonders, dass man es teilt. Und das ist für mich auch so ein bisschen das Popularität haben, ist, man darf Geschichten teilen, man darf Erfahrungen teilen miteinander. Das finde ich tatsächlich den schönen Aspekt daran.
Warum mussten Sie es lange geheim halten? Weil es hätte schief gehen können, man hätte sich blamiert oder weil es noch jemand hätte nachahmen können und ihn wegnehmen können?
Ja, also meiner Neuigkeit von dieser Größenordnung, die ja auch, ich habe das immer wieder mitgekriegt, auch Kollegen auch emotional wirklich berührt hat, die ja auch neue Wissenschaft ist, muss man schon sein Bestes tun, um es zu überprüfen. Und das ist sehr viel Arbeit. Und da kommt man dann am Ende des Prozesses mit einer Schlussfolgerung und die kann man dann präsentieren. Wenn man direkt am Anfang schon, oh, guck mal, ich habe hier was auf meinem Bildschirm, das sieht aus wie ein schwarzes Loch, hätte das publiziert, das wäre auch schlechte Wissenschaft gewesen. Weil wir waren uns da ja noch nicht sicher. Mhm. Wir mussten erst noch testen, bevor man dann in eine Aussage kommen kann. Wir erleben das jetzt in der Corona-Zeit ein bisschen anders, wo sozusagen jede neue Idee wird direkt diskutiert und besprochen und auch Wissenschaft ist da im Fluss. Ja. Da kann man sich die Zeit oft nicht nehmen, weil es auch dringend und nötig ist. Wir hatten schon ein Jahr früher das Bild. Es sah fast genauso aus. Mhm. Es hätte sich nicht viel geändert. Aber wir waren uns erst nach dem Jahr, waren wir uns sicher, dass wir es richtig gemacht haben. Das war der Unterschied.
Ach, Sie hatten also, bevor Sie im April 2019 auf den Auslöser gedrückt haben, hatten Sie schon mal so ein Bild gemacht?
Nein, also die Daten waren ja schon im Mai davor, hatten wir schon die ersten Daten. Teilweise schon im Februar hätten wir das schon machen können. Aber wir haben uns bewusst die Zeit genommen, um einen vernünftigen Prozess zu definieren. Wie sind wir sicher, dass wir uns nicht selber betrügen?
Mhm. Womit hätten Sie sich denn betrügen können?
Man kann bei der Datenauswertung, wenn man falsche Parameter eingibt, kann man auch falsche Bilder kriegen, auf jeden Fall.
Was hätten Sie denn da dann aus dem Drucker gekriegt, sage ich mal?
Ja, ein Blob. Also viel schlimmer ist ja, dass man eben, es ist eigentlich nur ein Blob, ja, und man will aber unbedingt einen Ring haben und man sorgt dafür, dass die Algorithmen die Daten so massieren, dass ein Ring rauskommt. Das kann passieren. Und das haben wir
also auch. Sie hätten getestet. Sich selber betrügen können mit etwas, das verteufelt ähnlich aussieht, oder wie?
Genau. Und das war ist das Verführerische in der Wissenschaft. Wenn das rauskommt, was man erwartet hat, dann muss man besonders vorsichtig sein.
Besteht denn jetzt noch die Gefahr, dass in Zukunft, in 3 Jahren oder in 30 oder in 300, ein anderer Professor eines Tages Sie widerlegen kann? Und sagen kann,
die Chance der, besteht nicht.
Ja, das
besteht
war ein eben, Fliegendreck an der Windschutzscheibe.
Das war ein Fliegendreck an der Windschutzscheibe. Ich bin da relativ sicher, dass das nicht passieren wird. Aber in der Wissenschaft kann sowas natürlich immer passieren. Und deswegen muss immer wieder auch Sachen überprüft werden. Wir machen das Experiment nochmal neu. Wir haben Daten danach nochmal gehabt. Wir haben jetzt schon alte Daten nochmal auswerten können und gezeigt, dass das tatsächlich, was wir gefunden haben, konsistent ist mit dem, was man früher gemessen hat, wo man noch keine guten Bilder machen konnte. Da war die Linse zu unscharf, aber das, was man sah, ist zumindest konsistent mit dem. Das Überprüfen, das immer wieder Hinterfragen alter Wahrheiten gehört zur Wissenschaft dazu. Und es gibt auch Diskussionen, was genau haben sie denn da jetzt gesehen? Und die Diskussion führen wir im Moment auch. Ich bin da relativ entspannt, weil ich weiß, was wir gemacht haben. Und wir haben es gut dokumentiert. 250 Seiten an Auswertung haben wir publiziert in Fachblättern und inzwischen noch mehr Artikel. Das ist schon sehr solide Wissenschaft, die wir gemacht haben. Aber sie ist an der vordersten Front der Wissenschaft.
Wenn ich Ihnen jetzt die Möglichkeit gäbe, nur mit einem einzigen Wort zu beschreiben, was Ihnen bei diesem Foto so gelungen ist, was wäre das? Ich biete Ihnen mal zwei an. Timing, Berechnung, Zusammenarbeit, Vernetzung. Was ist das?
Nee, mir kam das Wort Tiefe.
Tiefe?
Weil wir wirklich in die Tiefe hineinschauen. Wirklich bis ans, oder Ende auch, bis ans Ende von
Raum. Also die Qualität Zeit. Der Messung.
Die Qualität der Messung. Und wenn man das, dann ist es tatsächlich Vernetzung. Und Vernetzung, also wenn man den Prozess beschreibt, dann ist es tatsächlich Vernetzung, vielleicht auch Inspiration. Also man muss erst Menschen inspirieren, um sie vernetzen zu können.
Sie müssen eine unglaubliche Freiheit gehabt haben in der Arbeit.
Na, wenn das so gewesen wäre.
Dann hätten Sie nur 2 Jahre gebraucht, oder wie?
Wenn ich alle Freiheit der Welt gehabt hätte, ja, also so ist das doch immer. Wenn man unendlich viel Geld hat und alle tun, was man sagt, dann wäre es vielleicht viel schneller gegangen. Vielleicht auch nicht, weil man sich dann eben geirrt hätte.
Ja, davon träume ich auch.
Ne? Nein, das ist einfach ein sehr komplizierter Prozess mit sehr vielen Menschen, sehr vielen verschiedenen Geldquellen, immer zu wenig.
Es liest sich so fluffig.
Ja, ja, ich, also manche sagen mir auch, sie hätten sich gewundert, wie viel Arbeit das ist.
Das hätte von mir kommen können.
Und ich habe es ein bisschen fluffig geschrieben, aber es sind wirklich viele Jahre und das waren auch Tage dabei, wo ich würde fast sagen, traumatisiert war von den auch in Auseinandersetzungen innerhalb der Gruppe. Ja, das kennt ja jeder, der in Vereinen,
ja, in Kirchen
und was ich was ist. Und da habe ich also wirklich nur die Spitze des Eisbergs letztlich beschrieben, weil das wäre dann Psychothriller geworden.
Das Bild konnte nur gelingen, weil Menschen auf der ganzen Welt über alle Schwierigkeiten und Unterschiede hinweg über Jahre ein gemeinsames Ziel verfolgt hatten.
Ja, das
ist geschrieben.
Ja, ja. Und es war auch manchmal ein sehr, sehr stolperiger Weg, auf jeden Fall. Mhm.
Ich habe noch einen letzten kleinen Themenblock, den würde ich gerne noch aufrufen. Okay. Theologisch sagen wir, Jesus ist die konkreteste Visitenkarte, die wir von Gott kriegen können. Das, was wir im Zweifelsfall am verlässlichsten über Gott aussagen können, das sehen wir in Jesus. Schon Martin Luther hat gesagt, letztlich muss die gesamte Bibel an diesem Jesus Christus gemessen werden. Und wenn mir jemand mit der Bibel gegen Jesus zeugt, dann werde ich ihm mit Jesus gegen die Bibel zeugen. Mhm. Bei Jesus finden wir...
Der ist gut, der Luther, ne?
Luther hat viele gute Sachen gesagt, ja, finde ich auch. Ja, ja. Und er hat vorhin den Mut gehabt, es pointiert auszudrücken. Also ich glaube, dass das ein sehr, sehr großer Rhetoriker war. Bin da jetzt aber nicht der größte Martin-Luther-Experte. Ich möchte mal so in diesen Themenblock reinstolpern. Bei Jesus finden wir erschreckend wenig Astrophysik, ne? Also das, was Jesus an Wahrheit und an Wirklichkeit und an Wichtigkeit zum Ausdruck bringen wollte über Gott, das spielt sich an anderen Stellen ab, ne?
Ja, und wir reden ja nicht umsonst über die Dreieinigkeit, die ja so eine große Schwierigkeit immer ist, um das zu verstehen. Die verschiedenen Gesichter Gottes. Gott, der Schöpfer, ist das eine. Und was Jesus uns gezeigt hat und den Gott, den Schöpfer und die Astrophysik, die finden wir tatsächlich in vielen Psalmen, in den Propheten, in der Schöpfungsgeschichte natürlich. Also das, die Natur selber, die kommt immer wieder vor und zeugt auch von Gott selber. Das war genau das Gespräch mit Navid Kermani, mit dem ich da jetzt spazieren gewesen bin. Er sagte auch aus seinem islamischen Hintergrund, ihm fiel auf, wie oft auch sein Großvater immer wieder die Natur benutzt hat, um zu sagen, dass sie von Gott zeugt. Das ist das eine, das ist Gott der Schöpfer, der aber weit weg ist. Und Jesus ist uns der uns Gottes Persönlichkeit näher bringt. Gott als den Vater, Gott als den wir lieben können, der uns liebt und den wir im Miteinander erleben können. Und davon redet Jesus. Und als Menschen, glaube ich, ist es wichtig, dass wir auf diesen Jesus schauen, der auch von der Liebe redet. Also das, all das, was Liebe ist nicht in der Astrophysik zum Beispiel zu entdecken. Ja, ist Schönheit, ja, aber das ist auch wieder eine Interpretation von uns. Aber Liebe entdecken wir eigentlich nur in Jesus und davon zeugt er. Und ein liebloser Schöpfer.
Und gleich doppelt, ne?
Grausamer Schöpfer letztlich, ja.
Gleich doppelt Liebe. Das finde ich immer wichtig. Also es ist die hingebungsvolle, erlösende Stellvertreterliebe sozusagen, die Gott durch Jesus seinen Menschen gegenüber offenbart. Ja. Und es ist die inspirierende, anstachelnde, beauftragende Liebe, die wir Menschen untereinander weitergeben sollen und leben sollen. Ne?
Ja, und da kommt dann der Heilige Geist, der Dritte, noch in den Bund. Ja.
Herr Falke, unsere Zeit ist leider schon lange rum.
Ja, auch das schon wieder.
Ja.
Hätten wir das in der Nähe eines schwarzen Lochs geführt, hätten wir etwas mehr Zeit gehabt. Aber es hätte sich sehr in die Länge gezogen.
Das ist sehr tröstlich. Ich bin jetzt sehr traurig, dass die Zeit rum ist. Das muss ich Ihnen wirklich sagen. Ich glaube, ich hätte noch 3 weitere Stunden in dieser Art und Weise mit Ihnen sprechen können. Ich fand es unglaublich faszinierend, was Sie erzählt haben. Ich habe mich sehr gefreut, wie nahbar Sie sind. wie offen Sie gesprochen haben. Es war ein rundum schönes Gespräch mit Ihnen. Ich bin mir sicher, dass unsere etwa 4 Millionen Zuhörer das auch so sehen.
Ja, 4 Millionen plus 100 oder so.
Ja.
Ja, sehr schön. Ja,
am Ende habe nämlich ich das größere Problem mit Popularität als Sie.
Herzlichen Gruß an alle Hörer.
Herr Falke, ich danke Ihnen und wünsche Ihnen alles Gute. Gottes Segen.
Ihnen auch.
Danke sehr.
Auf Wiederhören.
Und damit ist unsere Sendung fast an ihr Ende gekommen. Aber es gibt noch etwas zu gewinnen. Insgesamt 3 Exemplare des Spiegel-Bestsellers Licht im Dunkeln, Schwarze Löcher, das Universum und Wir von Heino Falke, die sein Verlag gestiftet hat, warten hier auf glückliche Gewinner. 384 charmante, leicht zu lesende Seiten, wie ich selbst bestätigen kann, in denen Heino Falke alles noch einmal von der Pike auf erklärt, ohne von mir unterbrochen zu werden. Wie es sich im Weltall im Allgemeinen und bei schwarzen Löchern im Besonderen verhält, wie seine persönliche Reise zum Foto von M87 Sternchen ausgesehen hat und was er als gläubiger Christ und zugleich als Wissenschaftler von Weltrang über die großen Fragen nach dem Woher, Wozu und Wohin zu sagen hat. Also, wir verlosen 3 Exemplare von Licht im Dunkeln unter allen, die das Buch gewinnen wollen. Alle, die an der Verlosung teilnehmen wollen, senden bitte bis zum 13.06. eine Nachricht an uns mit der Antwort auf folgende Frage. Um zu veranschaulichen, wie unser Planet, die Erde, seine Stellung zur Sonne stetig verändert, weil sie um sie kreist, und wie das den Blick der Astronomen ins Weltall jeweils ein kleines bisschen verändert, erklärt Heino Falke im Gespräch mit mir das Phänomen auf eine sehr einfache Art und Weise, indem er einmal mit seinem linken und einmal mit seinem rechten Auge während des Talks auf etwas in unmittelbarer Nähe um ihn herum schielt. Was für ein Objekt ist das? Die richtige Antwort beispielsweise an info@wunder-werke.de mailen. Noch einmal info@wunder-werke.de. Oder aber sämtliche andere Nachrichtenkanäle, die zur Kontaktaufnahme zu Wunderwerke zur Verfügung stehen, nutzen bis zum 13.06. und an der Verlosung dann anschließend teilnehmen. 3 Bücher, Licht im Dunkeln von Heino Falke, warten auf die glücklichen Gewinner. Last but not least, Wunderwerke würde sich über deine Spende freuen, ob klein oder groß, ganz egal, wenn du was erübrigen kannst und magst zur Unterstützung unserer Arbeit, insbesondere zur Corona-Zeit, dann folge uns auf wunder-werke.de/spenden und wirf das ein in unser digitales Spendenkörbchen, was du uns geben magst. Wir wollen Wunderwerke Skype und auch alles andere, was wir bei Wunderwerke tun, auch weiterhin tun und benötigen deine und eure Unterstützung hierfür. Ein großes Dankeschön vom gesamten Team Wunderwerkes, wenn du uns dabei mithelfen kannst. Wir hören uns bald wieder, nächste Woche mit einem Scott und Gott und voraussichtlich drauf die Woche dann wieder mit einer neuen Ausgabe von Wunderwerke Skyped. Mein Name ist Martin Scott und ich danke dir für deine Aufmerksamkeit.